Unser Thema behandelt das Kreuz, theologisches zum berühmtesten Tod aller Zeiten. Und ich möchte Swedenborgs Interpretation des Kreuzes darstellen. Zunächst ist das Kreuz ja einfach nur eine antike Todesstrafe, die Jesus erlitten hat. Aber natürlich ist es für den Glauben letztlich sehr viel mehr. Natürlich ist eine Theologie damit verbunden. Das meint der Begriff Theologie, dass man über den Augenschein hinausgeht, also über das, was man sehen kann. Da hängt jemand am Kreuz. Heute säße er auf dem elektrischen Stuhl, nicht wahr? Aber jetzt kommt alles darauf an, wie man diesen Augenschein eben deutet. Also es kommt alles auf die Theologie des Kreuzes an, die Lehre vom Kreuz. Und da hat Swedenborg einiges zu sagen. Das möchte ich kurz darstellen. Dann werde ich das abgrenzen von den klassischen Auffassungen. Denn Swedenborg hat hier also Neues zu sagen. Er begründet das auch aus dem Neuen Testament. Dann möchte ich auf Stellen im Neuen Testament eingehen, die für Swedenborgs Deutung nicht so im Mittelpunkt stehen, wie die, auf die er seine Deutung aufbaut. Das werdet ihr gleich sehen. Also er baut seine Deutung des Kreuzes hauptsächlich auf das Johannesevangelium auf, wie Swedenborg so vieles auf das Johannesevangelium aufbaut. Und ja nicht nur Swedenborg, sondern auch Jakob Lorber, diese Neuoffenbarung durch Jakob Lorber. Auch darin finden wir ja ein Werk, das letzte und umfassende Werk, großes Evangelium Johannes. Und das ist nicht ohne Grund so. Und bei Swedenborg ist das auch so. Das einzige neutestamentliche Buch, das Swedenborg ausgelegt hat, ist die Offenbarung des Johannes. Und auch andere Lehren, wie die Lehre von der Wiedergeburt beispielsweise, oder die Lehre von Gott, dass wir in Gott den Vater sehen, und die darauf begründete einpersönliche Trinitätslehre, das kann er auch am besten aus dem Johannesevangelium ableiten. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also von daher ist die Theologie der neuen Kirche eine johannäische Theologie, und bei Lorber setzt sich das eben fort. Aber wenn Swedenborg eben jetzt basierend auf dem Johannesevangelium eine Theologie des Kreuzes entwickelt, dann treten natürlich andere Texte, die wiederum bei der Deutung des Kreuzes in der Geschichte des Christentums eine enorme Rolle gespielt haben, eben paulinische Texte zum Beispiel, in den Hintergrund. Trotzdem hat Swedenborg dazu auch etwas zu sagen. Also diese mehr im Hintergrund stehenden Texte, die muss ich dann auch ein bisschen reinholen, weil sie so bedeutsam geworden sind. Und wie sieht Swedenborg das? Das wäre also das Neue Testament. Und dann möchte ich noch einen Blick werfen auf die Sicht bei Jakob Lorber, die noch eigene Akzente einbringt gegenüber der Sicht bei Swedenborg. Das wäre also das Programm von heute Vormittag. Also, Swedenborg überrascht uns, wenn es um das Kreuz geht, mit einer unerhörten These im doppelten Sinn des Wortes. Selten gehört oder nie gehört und gleichzeitig inhaltlich unerhört sozusagen. Er sagt nämlich, das Leiden am Kreuz war nicht die Erlösung. Und das ist ein Paukenschlag, würde ich sagen. Und damit wir uns sicher sind, dass Swedenborg das wirklich so sagt und ich mir sicher bin, dass er das so sagt, habe ich hier einige Zitate aus der wahren christlichen Religion, seinem letzten Hauptwerk. Und da heißt es, das Leiden am Kreuz, das ist die Passio Crucis lateinisch, Swedenborg schreibt ja Latein, also das Leiden am Kreuz war die letzte Versuchung, die er als der größte Prophet auf sich genommen hat, also Jesus als der größte Prophet auf sich genommen hat, und war das Mittel zur Verherrlichung seines Menschlichen, das heißt zur Vereinigung mit dem Göttlichen seines Vaters. Es war aber nicht die Erlösung, et non redemptio. Und er schreibt weiter, dass man glaubt, das Leiden am Kreuz sei die Erlösung schlechthin gewesen, ist ein fundamentaler Irrtum der Kirche. Also das klingt schon sehr hart, muss man sagen. Und da muss er sich erklären, sonst fällt er in Ungnade.
Ist er ja auch gefallen.
Allgemein ist bekannt, dass Swedenborg eine Erneuerung der christlichen Theologie auf dem Gebiet der Gotteslehre eingeleitet hat, indem er nämlich den Trinitätsglauben erneuert hat, dergestalt, dass Gott dem Wesen und der Person nach einer ist. Die klassische Vorstellung hat ja zwar die Vorstellung von einem Gott, aber gleichzeitig auch die Vorstellung von drei Personen, und es fällt schwer, das zusammenzudenken. Und die Gottesdienste werden ja auch eröffnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Und Swedenborg hat hier eben neue Akzente gesetzt, dergestalt, dass er zwar sagt, die Begriffe Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ja Bestand der christlichen Glaubensurkunde sind, also des Neuen Testamentes, wo vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist die Rede ist, die müssen natürlich aufgenommen werden, aber wir sollen uns Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Person vereint vorstellen, und diese eine göttliche Person ist eben Jesus Christus. In ihm als der einen göttlichen Person, da sind dann verschiedene Wesensschichten zu unterscheiden, nämlich die innerste urgöttliche Schicht des Vaters oder der reinen Gottesliebe, die Sohnschicht, die Schicht der göttlichen Weisheit oder eben des Logos, da kann man auch am Johannesevangelium anknüpfen, der Logos wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch, die Weisheit wurde Fleisch. Und der Heilige Geist als die von Gott ausgehende Wirksamkeit. Und bei Jakob Lorber ist diese Gotteslehre bereits fest im Schulsack enthalten. Und wir wissen, dass wir in Jesus Christus Gott anbeten und im Jenseits auch Gott finden in Gestalt der Person Jesu Christi. Das ist ein Kernbestand der Religion des neuen Zeitalters, dass uns Gott eben wirklich in Person von Aug zu Aug als Bruder zu Bruder oder Bruder zu Schwester entgegenkommt. Etwas weniger bekannt in unseren Kreisen ist, dass Swedenborg auch einen anderen Grundpfeiler der klassischen kirchlichen Lehre, nämlich die Deutung des Kreuzes, dass er auch dort neue Wege geht. Und ich habe ja seine These eben dargestellt. Wenn man all das zusammennimmt, dann versteht man eigentlich sehr gut zunächst mal, dass die neue Kirche wenig Heimatrecht in der alten Kirche gefunden hat. Es gibt ja Kirchenneugründen wie die Methodisten oder die Baptisten oder andere Freikirchen, die im Grunde genommen der klassischen kirchlichen Lehre bis auf einige Kleinigkeiten recht ähnlich sind. Aber wenn ich solche Aussagen, die ich jetzt eben kurz vorgestellt habe, ernst nehme, dann wäre darin eigentlich das Potenzial enthalten, dass sich diese Swedenborgsche Theologie, Swedenborgsche Lorbersche Theologie, wir werden das Verhältnis zu Lorber ja noch beleuchten, dass das eigentlich den Grundstein zu einer neuen Religion und nicht nur zu einer neuen Sekte oder einer neuen Konfession legt. Um das zu verdeutlichen, was ich damit meine, möchte ich auf den Paulus hinweisen. Das Christentum war ja an und für sich zunächst mal messianisches Judentum, kann man sagen. Jesus war Jude, die Apostel waren Juden, und Jesus ging auch in Palästina, in Israel, Judäa umher, also er war ja noch nicht auf Weltmission aus, wie dann Paulus später. Und er stellte seine Botschaft vom Reich Gottes und vom Messiaskönig, der gekommen ist, als Erfüllung alttestamentlicher Voraussagen dar. Die ersten Christen lasen die Heilige Schrift der Juden. Sie lasen unser heutiges sogenanntes Altes Testament. Die hatten noch keine christliche Bibel. Und es hätte eigentlich alles danach ausgesehen, dass das Christentum eigentlich nur eine Sekte oder eine Konfession innerhalb des Judentums wird. Und derjenige, der hier die Weichen gestellt hat, dass sich diese jüdische Sekte, die sich auf Jesus von Nazareth berief, dass die zu einer eigenständigen Religion mutierte, Das war Paulus, der eben an einer entscheidenden Stelle den Bruch vollzogen hat, und das war damals die Beschneidung. Paulus hat gesagt, ihr müsst nicht beschnitten werden und könnt trotzdem zum Glauben an Jesus gelangen. Und damit war die Bruchstelle gefunden, wo eben der Rausschmiss aus der Synagoge stattfinden konnte und damit auch freie Fahrt aufgenommen werden konnte Richtung Entwicklung zu einer eigenständigen neuen Weltreligion. Ich sage manchmal, die neue Kirche hat keinen Paulus gehabt. Sie ist also eine christliche Sekte geblieben, eine kleine christliche Gemeinschaft, die sich auch alle Mühe gibt, schön brav kirchenchristlich zu erscheinen. Wir betonen unsere Übereinstimmung mit der Bibel und möchten wenig Anstoß erregen. Gleichzeitig ist Swedenborgs Lehre doch an einigen Stellen ein Pulverfass, eben in der Gotteslehre und eben auch in der Interpretation des Kreuzes. Also angesichts solcher Worte versteht man den Rausschmiss der neuen Kirche aus der alten. Denn das Kreuz ist zum Symbol der Erlösung geworden. In jeder Kirche finden wir selbstverständlich ein Kreuz. Aber Swedenborg unterscheidet zunächst mal zwischen der Erlösung, die er natürlich thematisiert, und dem speziellen Bereich des Kreuzes und des Leidens am Kreuz. Und er plädiert dafür, dass man also die Erlösung und das Leiden am Kreuz nicht zu schnell in einen Topf werfen sollte. Zunächst kurz etwas zur Erlösung, obwohl das jetzt nicht so sehr mein Thema ist. Aber er sagt zum Thema Erlösen: Erlösen bedeutet von der Verdammnis befreien, vom ewigen Tod erretten, der Hölle entreißen und die Gefangenen und Gebundenen der Hand des Teufels entwinden. Und er sagt weiter: Die Erlösung bestand in der Unterjochung der Höllen. Deswegen ist im Neuen Testament so viel von Dämonenaustreibungen die Rede. Wenn ihr im Markus-Evangelium nachlest, da sind nicht allzu viele Reden Jesu überliefert, nicht allzu viele Gleichnisse, gibt es auch ein paar. Also immer sehen wir Jesus als den Dämonenaustreiber, den der Macht über böse Geister hat. Darin kündigt sich an, dass hier der König auftritt, dergestalt, dass er die Feinde, die Höllen, die bösen Geister unterjochen kann. Also Erlösung bestand in der Unterjochung der Höllen. Und dann in der Neuordnung der Himmel und so schließlich in der Vorbereitung für eine neue geistige Kirche. Und wenn also die Erlösung, die Befreiung, ich war erlösen, befreien, ist dasselbe griechische Wort, Rettung vom Bösen, das ist etwas, was nicht allein am Kreuz zu fixieren ist, denn Jesus hat in dem Moment, wo er öffentlich auftrat, die Dämonen besiegt. Er ist also als Befreier von Anfang an aufgetreten, als Befreier der Menschen aus der Macht des Bösen. Und das deutet schon darauf hin, dass das Erlösungshandeln Jesu und das Leiden am Kreuz nicht von vornherein in eins setzen dürfen. Die Erlösung betrieb Jesu während seines ganzen Lebens. Und der Kreuzestod ist nochmal etwas Besonderes in diesem Geschehen. Man hat ja sonst oft den Eindruck, dass Jesus sich seine öffentliche Lehrtätigkeit, seine Dämonenaustreibungen hätte sparen können, der hätte sich gleich kreuzigen lassen können. Das wäre ja die Erlösung gewesen, nicht wahr? Wieso macht er eigentlich so viel Umwege, indem er da eine neue Lehre bringt, indem er Dämonen austreibt, indem er als Lehrer der Weisheit auftritt, dem Nikodemus beispielsweise gegenüber, der hätte geboren werden können, vielleicht 10, 15 Jahre alt werden können und dann ans Kreuz. Ne? Und dann wären wir alle erlöst. Und das ist also ein Kurzschluss. Das ganze Leben Jesu ist von einem Kampf gegen das Böse gekennzeichnet, von entsetzlichen Versuchungen und von Siegen über die bösen Mächte. Und damit ist er zunehmend ein Befreier, ein Beherrscher der Höllen geworden und damit ein Erlöser. Aber wir werden das noch etwas ausführlicher sehen. Außerdem sagt Swedenborg, also die Erlösung ist kein punktuell einmaliges Ereignis, sodass wir damals am Karfreitag alle erlöst worden sind, Swedenborg überrascht uns sogar in der wahren christlichen Religion mit der Aussage, dass der Herr auch heute im 18. Jahrhundert, als die wahre christliche Religion geschrieben wurde, also dass der Herr auch heute eine Erlösung vollbringt. Und er bringt das mit Ereignissen in der geistigen Welt in Verbindung, dass sich nämlich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende in der geistigen Welt Scheinhimmel gebildet haben, so heuchlerische Himmel gewissermaßen, wo aufgeräumt werden musste. Und da bereitete sich also im 18. Jahrhundert auch eine Befreiung der Erdsphäre von finsteren Einflüssen vor. Er bringt das mit dem jüngsten Gericht in Verbindung, von dem in der Bibel die Rede ist. Also nicht nur damals im Leben des irdischen Jesus, sondern auch im Leben des erhöhten Jesus im Jenseits fand eine Erlösung im 18. Jahrhundert statt. Also das alles deutet jedenfalls darauf hin, dass man die Erlösung nicht exklusiv mit dem Kreuz in eins setzen sollte. Aber damit stellt sich nun erst recht die Frage, welche Bedeutung denn nun das Kreuz im Lichte dieser Lehren Swedenborgs und Lorbers hat. Und da gibt es mehrere Dimensionen.